Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema Silent Inflammation, stille oder niedriggradige Entzündungen, was sie sind und was du tun kannst. Und dazu habe ich mir die ganzheitliche Ernährungsberaterin, Mentaltrainerin, Diätologin, Personal- und Fitnesstrainerin Dominik Greger eingeladen. Grüß dich, Dominik.
Hallo Carsten, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Das Thema ging, ich sag mal, bei der Community oder traf bei der Community sehr auf Resonanz. Es kamen einige Fragen rein. Und bevor wir auf das Thema Silent Inflammation, stille Entzündung, zu sprechen kommen, kannst du dich einmal der Community ein bisschen ausführlicher vorstellen? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Gab es da vielleicht selbst ein Thema in deinem Leben, wo du sagst, okay, das interessiert mich? Oder wie bist du zu den ganzen Themen gekommen und warum ist das für dich so interessant?
Ja, sehr gerne. Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert und habe während dem Ernährungswissenschaftenstudium begonnen mit Leistungssport in Richtung Boxen und habe dann auch während dem Studium entschieden, auch eine Boxtrainerausbildung zu machen und mich dann nach dem Studium entschieden, okay, ich bleibe lieber im Bereich Bewegung und mache halt so Ernährungsberatungen so nebenbei und habe dann eine Personal Trainer Ausbildung gemacht und habe dann während dieser Personal Trainer Ausbildung eine Fortbildung an einem Wochenende zum Thema Paleo-Ernährung teilgenommen und habe mir dann gedacht, ja super, wozu habe ich denn jetzt Ernährungswissenschaften studiert, wenn das mit der Ernährungspyramide und so, das alles gar nicht so stimmt, so wie es halt mir dort erklärt worden ist. Und da bin ich das erste Mal so auf diesen Zugang evolutionäres Ernähren, evolutionäres Leben gestoßen. Und da hat sich dann alles irgendwie in die richtige oder in eine für mich richtige Richtung entwickelt. Ich habe dann entschieden, eine Mentaltrainerausbildung zu machen, weil ich gemerkt habe, dass Leute oft gar nicht wissen, wie tue ich überhaupt richtig Ziele formulieren? Was bedeutet manifestieren, Affirmationen machen? Was bedeutet es, mein Gehirn so zu verändern, dass ich wirklich mein Leben auch verändern kann und ein Leben in mein Leben ziehen kann, das mir auch Spaß macht und mir Freude macht? Genau, und dann habe ich noch weitere Workshops gemacht zum Thema Stressmanagement und auch Ernährung und bin da halt dann auf die Psychoneuroimmunologie gestoßen und habe dann entschieden, dass ich mir diese 2 Jahre antue und da regelmäßig nach München fahre und dann die Weiterbildung zur Psychoneuroimmunologie zu machen. Und ja, in Österreich ist es halt so, dass wir da nicht mit Patienten arbeiten dürfen. Wir haben da jetzt keinen Heilpraktiker oder so. Ich hätte, wenn dann, Medizin studieren müssen. Aber ich habe mich dann entschieden, die Ausbildung zur Diätologie zu machen. Und da darf ich jetzt auch eben mit Patientinnen arbeiten, die zum Beispiel Diabetes haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben oder Arteriosklerose. Alles in Bezug halt auf Ernährung. Und so war mein Weg. Ich selber habe auch viele Phasen durchgemacht, war ganz strikt, habe mich zu 100% 16-8 ernährt und auch ganz strikt die PNI-Ernährung gemacht, bis ich dann irgendwann einmal gemerkt habe, ja, der Mittelweg ist halt schon der bessere Weg, weil der halt auch weniger Stress dann oft macht. Genau, so war es bei mir.
Jetzt hast du gerade das Thema Stress erwähnt. Ich habe ja auch Fortbildungen in PNI gemacht und Paleo und. Häufig ist es ja mit Regeln verbunden. Und was war so die erste Erkenntnis, als du zum Beispiel, ich sage es mal wirklich so, als du dich an ein Regelwerk gehalten hast? Was hat dich daran gestresst?
Also was mein mittlerweile Zugang ist oder der wichtigste Zugang ist dieses, ich weiß, das klingt so einfach oder viele vertreten das halt gar nicht, aber dieses Intuitive, dass wir kennen ja diese Darm-Hirn-Achse, dass da, dass dieses, und dadurch vergleiche ich das auch mit dem Bauchgefühl. Wenn mir mein Bauch sagt, das ist gut oder das ist schlecht, dann versuche ich dem auch zu folgen. Und das lernt man halt erst mit der Zeit. Ich arbeite da auch viel mit spirituellen Sichtweisen, sei es vom Tantra oder sei es von der ägyptischen Alchemie, wo es halt immer darum geht, die Energie, die da im Unterbauch sitzt, diese Sexualenergie hochzuziehen, zu verteilen im Körper und nicht da unten stecken zu lassen und auch auf Nieren, Nebennierenhöhe, da wo die Stresshormone produziert werden, dass da nicht alles da unten steckt, sondern dass wir kreativ werden können, das Herz öffnen können, dankbar sein können und dadurch auch in ein Wohlfühlleben kommen dürfen. Und das verbinde ich sehr stark mit meinem Bauchgefühl, mit meiner Intuition und mit dem, nur weil das der Experte XY sagt, heißt das nicht, dass das auch für mich jetzt im Moment stimmig ist oder passend ist. Wir kennen immer noch den Placebo- oder den Nocebo-Effekt. Es kann genauso sein, dass etwas negativ auf mich wirkt, obwohl es vielleicht gut wäre, nur weil ich glaube, dass es schlecht ist. Und es kann sein, dass etwas sehr positiv auf mich wirkt, nur weil ich glaube, dass es positiv ist. Und so habe ich mir beigebracht, was sagt dir dein Bauchgefühl? Dazu muss aber der Bauch auch gesund sein. Genau.
Ja. Also es ist auch das Thema, was ich raushöre, wann fühlt sich etwas für einen wahr an? Häufig haben wir dazu ein gutes Gefühl. Der Kopf kann uns alles abgleichen mit unseren Wissen, Erfahrungen, Werten und. Also Glaubenssätze spielen damit rein. Aber spürt da vielleicht mal rein, woran macht ihr fest, dass sich etwas wahr für euch anfühlt? Ja, ob es jetzt ein Ernährungsstil ist, ob es vielleicht eine Aussage ist im politischen Sinne oder eine Schlagzeile in der Zeitung. Ihr habt dazu ein Bauchgefühl. Vielleicht habt ihr sogar, und das ist vielleicht eine steile Hypothese, wir haben vielleicht noch nie bewusst Entscheidungen getroffen. Also nicht aus dem Kopf her, sondern dazu gab es ein Gefühl, das Gefühl ging in den Kopf und ich habe es verbalisiert. Der Kopf sagt dann, ich habe das entschieden. Na, vielleicht ist es nicht so.
Ja, und da ist auch die Frage, wo dieses Gefühl ausgelöst worden ist. Weil wenn in meiner Kindheit oder Jugendzeit ich immer wieder das Gefühl hatte, ich muss meinen Eltern genügen, und das ist das dann das Gefühl, was dann entsteht, ich muss mehr leisten, um geliebt zu werden, dann ist ja das eigentlich nur ein Mythos, nur ein Verhaltensmuster, was ja gar nicht mir selbst entspricht.
Ja. Also kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen, was auch die Ursachen für Silent Inflammations sind. Das Thema Verhaltensweisen, Gedanken oder ich sag mal den Decknamen Mindset, was ja häufig dann erwähnt wird. Dominik, was sind denn Silent Inflammations? Weil das kam natürlich auch aus der Community. Der Begriff ist ja jetzt nicht jedem geläufig. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, also prinzipiell ist eine niedriggradige Entzündung, eine Silent Inflammation, so eine still dahin lodernde Entzündung sozusagen. Es ist so, wie wenn das Feuer ausgeht und das die Glut so ein bisschen dahin lodert halt. Bevor ich genau auf diese Low-Grade Inflammation eingehe, würde ich gern darüber sprechen, was ist Entzündung und warum ist es eigentlich ja prinzipiell ganz normal, dass wir entzünden. Also unser Immunsystem, man kann es so nennen, wie so ein bisschen eine Unfallversicherung. Also es ist gut, dass es da ist, aber es wäre super, wenn wir es nie brauchen würden. Also hätten wir nicht dieses tolle Immunsystem, dann hätten wir ja nie die Welt erobert. Wie hätten wir da von Afrika die ganze Welt erobern können, wenn wir bei jedem kleinsten Kleinigkeit daran gestorben wären? Das heißt, wir haben sehr ein hochreaktives Immunsystem, was gut ist, weil es schützt uns zig Male vor dem Tod. Aber genauso wie dieses Immunsystem sehr hochreaktiv ist, ist es wichtig, es auch gut zu regulieren. Weil wenn es nicht gut reguliert ist, dann kann es zum Beispiel zu Allergien und am Ende sogar zu Autoimmunerkrankungen kommen. Weil normalerweise irrt sich das Immunsystem nicht. Das Immunsystem hat Möglichkeiten zu erkennen, wer bin ich selbst und wer ist der Fremde. Wenn es aber dann ständig aktiv ist, dann ist es durcheinander, kennt sich gar nicht mehr aus, jetzt banal gesprochen, und greift dann vielleicht meine eigenen Zellen an, obwohl das halt eigentlich nicht der Plan gewesen wäre. Also, wenn das Immunsystem Gefahr halt erkennt, dann reagiert es normal mit einer Entzündung. Das heißt, Entzündung ist etwas ganz, ganz Normales. Wenn wir uns schneiden, wenn wir einen Bänderriss haben, wenn wir operiert worden sind, ist es ganz normal, dass diese lebensnotwendige Schutzfunktion entsteht, um den Heilungsprozess zu starten. Und da haben wir dann diese klassischen Symptome, das ist Schmerz, Wärme, Rötung, Schwellung, Bewegungseinschränkung, wie das halt zum Beispiel beim Bänderriss ist, was so ein externer Stressor ist. Und interne Stressoren sind zum Beispiel Viren, Bakterien, Pilze, wodurch es dann auch zu Fieber zum Beispiel kommen kann. Also das sind einfach ganz normale Reaktionen unseres Körpers. Nur was machen wir? Wir gehen her, nehmen entzündungshemmende Medikamente, gleich nach der OP mit irgendwie Medikamente gegeben. Oder ich bin vielleicht umgeknickt beim Sport. Es wird sofort gekühlt, sofort irgendein entzündungshemmendes Medikament gegeben, damit das halt sofort gestillt wird. Aber eine normale Wundheilung hat dadurch nicht stattfinden können. Genau, also Entzündung bedeutet eine Infektion bekämpfen, die Wunde heilen und das alte Gleichgewicht dann auch wieder herstellen. Und damit dieses alte Gleichgewicht dann auch wieder hergestellt werden kann, gibt es Checkpoints. Das heißt, diese Entzündung geht einmal hoch. Das sind dann diese typischen Symptome wie Rot, Schmerz, Schwellung und so weiter. Dann gibt es diese Checkpoints. Das nennt sich auch Eicosanoid-Switch. Also das sind diese Eicosanoide, diese entstehen in unserem Körper durch Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Da können wir nachher kurz noch darüber sprechen, warum Omega-3-Fettsäuren so wichtig sind. Wenn dieser Punkt erreicht worden ist, kommt es zu einer Plateauphase und irgendwann gibt es die Lösung. Da gibt es dann diese Resolvine oder Protektine, Lipoxine, auch produziert durch Omega-3-Fettsäuren, die dann die Entzündung wieder stoppen. Problematisch für unser Immunsystem ist es aber, sind diese neuen nicht bekannten Stressoren. Und da diese nicht bekannten Stressoren, wie zum Beispiel Bestandteile in der Nahrung, wie Saponine oder Gluten bei manchen, Transfettsäuren oder im Blut zirkulierendes Fett, zum Beispiel vom viszeralen Fett, vom Bauchfett oder auch offene Darmbarrieren, führt dazu, dass dieses Plateau nicht erreicht wird oder dieser Checkpoint nicht erreicht wird. Das heißt, es schlummert halt so ein bisschen dahin, das Immunsystem sieht ja, irgendwie ist irgendwas nicht so ganz richtig, aber es kommt nicht zu dieser akuten Entzündung, die auch dann in die Heilung führen darf, sondern es schlummert halt einfach so dahin. Und das ist dann die Low-Grade Inflammation, die enorm viel Energie kostet für uns und unser System. Genau.
Wenn ich das, du hast ja vorhin gemeint, also für diejenigen, die Paleo vielleicht nicht zuordnen können, übersetzen wir es mal mit Steinzeit. Es ist zwar auch ein Erklärungsmodell, wie vielleicht, wir haben ja keine Speisekarte von einem Neandertaler ausgegraben oder einen Schrittzähler gefunden, der wohl wusste, ach, der ist 30 Kilometer am Tag rumgelaufen. Das sind natürlich Mutmaßungen, aber das Leben war vielleicht damals etwas aufregender, anstrengender, vielleicht mit anderen Hürden, als wir, die wir heute haben, wie zum Beispiel Nahrungsbeschaffung und Co. Jetzt bin ich vielleicht auf der Jagd oder sammel und renne durch einen Dornbusch, zerschneide so ein bisschen meine Haut. Und dafür ist zum Beispiel, so wie ich gerade entnehme und verstehe es, dafür ist das Entzündungsreaktionssystem da. Das ist okay, da ist ein Cut, zumachen die Wunde, Keime rausbringen, Immunsystem heilen. Und wir sind heutzutage mit neuen Stoffen oder neuen Herausforderungen konfrontiert, wo das Immunsystem scheinbar, so wie ich raushöre, noch nicht hundertprozentig weiß, was es machen soll.
Genau, weil es einfach so nur so ein bisschen aktiviert ist, aber nicht so sehr, dass es dann in eine Lösung kommt. Und das ist halt, das ist chronischer Stress. Das ist ganz typisch chronischer Stress. Und da können wir gleich drauf zu sprechen, was löst denn das überhaupt aus? Und was du da jetzt gerade gesagt hast, weil da gehe ich gleich drauf ein, was du da gesagt hast, mit dem im Wald spazieren gehen und Schnittwunden haben, das ist ein Teil einer Lösung, dass wir barfuß in den Wald gehen und endlich dieses Immunsystem dorthin bringen, wo es auch hin soll. Nämlich, dann haben wir halt ein paar Wunden an den Händen, wenn wir geklettert sind, oder haben ein bisschen Wunden an den Füßen. Und dann hört das Immunsystem auch auf, sich selbst zu bekämpfen und nach innen zu richten und sagt, hey, da draußen, da geht's los, ich muss in die Außenwand, also an die Außenschicht meines Körpers, um da endlich mal wieder das zu tun, was auch meine Aufgabe ist. Das heißt, so in die Natur gehen, barfuß spazieren gehen, das ist eine Intervention zum Beispiel.
Genau. Das fällt mir gerade ein. Ich habe während meines Studiums habe ich mal Gastanimateur in Griechenland für Nordic Walking gegeben. Und da sind wir querfeldein, wie die Kaputten, durch den Wald genordic walktickt. Und haben voll den Dornbusch mitgenommen. Die Leute sahen aus, also man hätte meinen können, da war auch eine bei, die hat am nächsten Tag geheiratet, die hatte übelst die Kratzer am Gesicht. Also im Nachhinein habe ich ihr einen Gefallen fürs Immunsystem getan. Aber wir sahen da echt komplett fertig und zerstört aus. Ja, das fällt mir gerade ein wegen Dornbusch.
Ja, voll.
Ja. Entschuldigt, falls ihr das zuhört und ihr wart in der Gruppe dabei. Ich wusste nicht, wo der Weg ist. Wir mussten heim. Ja. Jetzt eine Frage, weil du hast gesagt, okay, die Entzündung lodert nur so ein bisschen. Vielleicht bevor wir dazu kommen, was das alles auslösen könnte, spüre ich sowas? Also was sind denn so Symptome für eine stille Entzündung? Weil vielleicht ist jemand gerade symptomatisch unterwegs und hört das, ah krass, vielleicht bin ich entzündet, aber mein Körper kommt nicht in die Gänge.
Ja, das ist super, dass du das fragst, weil was dann passiert, ist nämlich eine Energieumverteilung. Also es ist so, unser Körper, das Erste, was er macht, ist Überleben. Das heißt, alles, was erst ganz oben steht, Überleben. Und erst wenn ich gut am Überleben bin und alles fein ist, dann kann ich mich auch fortpflanzen. Das heißt, unser System macht entweder Sex haben oder kämpfen und flüchten, nach Nahrung suchen. Das heißt, ein typisches Symptom ist Fruchtbarkeitsstörungen, Libidoverlust, also alles in Richtung Gonadenachse, also wenn dort die Stressachse aktiviert ist. Wir haben also verschiedene Achsen in unserem Körper, auch gesteuert immer über den Hypothalamus. Der Hypothalamus ist ja der Meister der Homöostase, der in unserem Körper so alles in den Ausgleich bringt sozusagen. Und wenn ich dauernd über den Hypothalamus diese Stressachse aktiviere, dann werden andere Achsen einfach abgeschalten oder vernachlässigt. Und eine Achse, die vernachlässigt wird, ist ganz typisch die Hypothalamus-Gonadenachse. Eine weitere Achse wäre die Schilddrüsenachse. Das heißt, dass ich vielleicht Untertemperatur habe, dass mir die ganze Zeit kalt ist. Ein weiterer Symptom ist, dass wir plötzlich überall an unserem Körper Entzündungen haben. Also so umknicken durch beim Fußballspielen zum Beispiel, das ist eine normale, primäre Verletzung. Aber es kommt dann zu sekundären Verletzungen, nämlich plötzlich habe ich einen Tennisellbogen, plötzlich habe ich eine entzündete Achillessehne oder plötzlich tut mir mein Nacken weh und ich bin ganz verspannt. Also, oder auch die Schulter ist auf einmal entzündet. Es ist so, woher kommt das? Ich habe gar nichts gemacht und plötzlich entzünden sich unterschiedliche Teile in meinem Körper. Ein weiterer Punkt ist auch, dass diese Energie wegverteilt wird vom Gehirn. Also dass es zum Beispiel zu sozialem Rückzug kommt oder zu Depression kommt. Weil einfach geschaut wird, dass wir ja überleben, ja nicht sterben und alles an Energie zum Immunsystem geführt wird. Das heißt, im Prinzip sind wir froh, ich darf nicht im Dialekt sprechen, sind wir froh, dass das Immunsystem macht. Weil sonst würden wir dann sterben. Und so haben wir halt lange Zeit. Wir haben 20 Jahre mehr auf dieser Welt jetzt mittlerweile. Also wir haben echt eine längere Zeit hier auf dieser Welt durch verschiedenste Sachen. Eben wir haben den Hunger eliminiert, wir haben Medikamente entwickelt, die Kindersterblichkeit wird weniger. Aber in welchem Zustand habe ich diese 20, 25 Jahre mehr? Und das ist halt dann so dieses vielleicht weniger Entzündung, Stress mehr lösen, Probleme lösen, um dann auch gesund bleiben zu dürfen. Aber um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, es ist die Energieumverteilung, es werden dann Systeme in meinem Körper einfach vernachlässigt.
Mhm. Ich erinnere mich an der PNI, da gab es einen Satz, it's all about energy. Und kannst du noch mal ganz kurz schildern, was sind die primären Energieräuber, aber wie ist die Energieverteilung normalerweise? Wer bekommt alles vorwiegend Energie? Und wenn wir entzündet sind, dann wird die dort abgezwackt. Welche Bestandteile im Körper sind das?
Ja, also normalerweise ist das ja gut verteilt und normalerweise braucht das Immunsystem ja sehr wenig Energie pro Tag, so 86 Kalorien am Tag zum Beispiel, das ist sehr wenig und dann wird halt diese Energie umverteilt auf die verschiedenen Organe. Wie viel pro Organ jetzt genau, das kann ich jetzt nicht sagen, aber rein eigentlich braucht das Immunsystem sehr wenig Energie, nämlich so circa 90 Kalorien pro Tag. Wenn das Immunsystem jetzt aktiviert wird, dann steigt das von 1000 bis 2500 Kalorien pro Tag. Das heißt, es ist extrem viel Kalorien, was das Immunsystem braucht und nona spare ich dann halt zum Beispiel bei der Muskulatur ein. Und ein typisches, es ist kein Symptom, aber ein Mechanismus in unserem Körper ist die Insulinresistenz. Dass dann der Muskel insulinresistent wird, weil der Muskel jetzt keinen Zucker braucht, sondern das braucht alles jetzt das Immunsystem. Beispiel. Aber normalerweise ist es gut verteilt. Das ist so wie, Das finde ich ein super Beispiel. Wenn ich ein Auto habe, so einen normalen Kleinwagen, mit dem ich halt so in der Stadt herumfahre, vielleicht manchmal auf der Autobahn fahre, dann ist das für das System Kleinauto passend. Wenn ich jetzt aber immer, weiß nicht, 200 km/h fahre und immer vielleicht nur auf die dritte schalte und nie auf die fünfte drauf schalte, dann wird irgendwann einmal der Motor eingehen, weil genau dieses System dann einfach komplett überlastet worden ist. Und dann gehen nicht alle Systeme gleichzeitig kaputt, so wie das bei der Altersschwäche wäre, dass alles so ein bisschen gleichzeitig kaputt geht, sondern woran sterben wir hauptsächlich zu 40%, zumindest in Österreich, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Herz muss einfach immer mehr schlagen, immer mehr pumpen. Die Energie wird weggezapft von dem Verdauungssystem. Das heißt, die Verdauung funktioniert nicht mehr richtig. Und wir sind dauernd ready für Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Und es geht nie in Richtung Entspannung und Ruhe. Und dann wird das System halt ausgelaugt, zum Beispiel eben das Herz. Mhm.
Was ich gerade nochmal, du hast gerade einen sehr schönen Impuls gegeben, ist die Insulinresistenz. Das Gegenteil wäre die Insulinsensitivität. Und häufig bekomme ich die Frage, warum macht denn der Körper das? Ja, weil er es kann. Also unser Körper denkt sich nicht einfach einen neuen Mechanismus aus, sondern es hat sich in unserer Anpassung über die Evolution einfach bewährt, diesen Mechanismus der Resistenz. Und es gibt ja nicht nur die Insulinresistenz, es gibt auch Leptinresistenz und alles. Ja, jeder Rezeptor kann mal nicht zuhören und ist dann quasi resistent, weil wir es können. Weil es sich in irgendeiner Form bewährt hat, entsprechend zum Beispiel aus Sicht des Immunsystems die Muskeln insulinresistent zu machen. Genauso ist, wenn ich ins Training gehe, dann werden die Organe zum Beispiel, der Verdauungstrakt, insulinresistent gemacht, damit die Energie in die Muskeln gehen kann. Also es ist am Ende, wie du ja sagst, eine Verteilung der Energie und das Immunsystem zieht viel Energie. Ich habe noch so eine Zahl, ich glaube Fieber kann bis 2000 Kilokalorien am Tag mehr bedeuten. Jetzt kommt noch dazu, habe ich keinen Appetit und. Irgendwo muss der Körper Energie hernehmen.
Genau. Und bei der Sepsis ist es zum Beispiel so, wo unbedingt Cortison gespritzt werden muss, weil Cortison stoppt ja das Immunsystem. Und wenn wir das nicht machen würden oder bei multiplen Knochenbrüchen, also dann muss unbedingt das Immunsystem gestoppt werden. Der Mensch würde sonst sterben, weil das Immunsystem so viel Energie braucht. Und deswegen Cortison spritzen in dieser akuten Phase, damit einfach das Immunsystem gestoppt wird und dann nicht das zum Tod führt.
Ja. Lass uns mal über die Ursachen sprechen, was vielleicht die Silent Inflammation begünstigen kann. Was kann ich also tun, um eine richtig schöne Silent Inflammation zu bekommen?
Also ich habe da verschiedene Punkte mitgenommen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es zu oft essen. Weil es ist ja eigentlich fast logisch. Und wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann liegt das eigentlich auf der Hand. Jedes Mal, wenn wir essen, wird das Immunsystem aktiv. Anders geht's ja gar nicht. Es muss einfach jedes Mal das Immunsystem aktiv werden. Wir sind wie ein Donut. Also es ist rund. Da geht's rein und unten geht's raus. Und das ist aber alles noch draußen. Und drinnen ist halt erst, wenn's durch die Darmbarriere durchgegangen ist. Und wenn es durch die Darmbarriere durchgeht, beziehungsweise wenn es einmal im Darm ist, dann muss ich da irgendwer checken, ob das gut ist oder schlecht ist, was ich da gegessen habe. Irgendwer muss das ja überprüfen und sagen, du darfst rein und du darfst nicht rein. Problematisch ist es, wenn wir zu oft und zu hochkalorisch und zu mit falschen Fetten und zu zuckerreich zum Beispiel uns ernähren, dass es dadurch eben zu einem zu oftmaligen Aktivieren des Immunsystems kommt und dann kommt es ganz typisch zu dieser postprandialen Entzündungsreaktion. Also das ist dann, wenn die Leute um 12 Uhr Mittag essen und dann möchten sie sich am besten hinlegen. Was habe ich vorher gesagt? Eine normale Reaktion des Immunsystems ist Fieber haben, müde sein, sich nicht bewegen wollen und einfach einmal nichts tun. Und genau das ist dieselbe Reaktion. Wir sind müde, wir wollen nichts tun, wir wollen uns zurückziehen. Und das ist eine ganz typische Reaktion des Immunsystems. Wenn das jetzt einmal passiert in der Woche, weil ich halt einen Pizza-Abend gemacht habe mit Chips und so weiter, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann ist es vielleicht sogar ein akuter Stress. Aber wenn das tagtäglich und jeden Tag passiert und wir so oft und immer wieder essen, dann wird dann immer wieder das Immunsystem aktiviert und dann ist vielleicht das Immunsystem irgendwann wirklich chronisch aktiv, weil es ja auch dauernd passiert, dieses Essen. Mhm. Genau.
Darf ich ganz kurz, du hast die postprandiale Entzündung. Warum hat sich der Körper dazu entschieden oder warum war das günstig, dass wir nach einer Mahlzeit, nach etwas, was wir uns in den Mund stecken, warum entzündet sich der Körper da?
Ja, ich kenne die Antwort jetzt selber nicht, aber ich gehe davon aus, um sich zurückzuziehen und einfach mal in die Verdauung zu gehen, weil ich bin dann wahrscheinlich nicht so ready für Kämpfen oder Flüchten, weil es kann ja sein, dass der Säbelzahntiger kommt und ich da gerade am Essen bin und da gehe ich lieber in meine Höhle, ziehe mich zurück und entspanne mal, bevor ich da vom Säbelzahntiger gefressen werde. Carsten, was wäre deine Antwort?
Ich habe bloß noch im Hinterkopf vom Tom Fox, der ja auch Ausbilder von der PNI ist. Ich hatte ihn auch mal im Interview. Da hatte ich ihm auch die Frage gestellt. Er meinte, an den Schleimhäuten ist das Immunsystem halt sehr präsent. Und in der Evolution, gehen wir mal vor 10.000 Jahren, da haben wir nicht ganz hundertprozentig gewusst, ist das jetzt genießbar? Ist die Beere essbar? Natürlich haben wir Geschmacksknospen wie bitter, die dann sagen, boah, das ist unangenehm. Aber wenn wir bestimmt auch Fette, wenn wir zum Beispiel sehr fettreiches Fleisch essen, in den Fetten könnten auch Parasiten oder Ähnliches untergebracht sein. Und dann hat das Immunsystem gelernt, geh erstmal auf Nummer sicher. Wir aktivieren das Immunsystem. Wir schauen, ob wir die nächste oder die Mahlzeit überleben werden. Und dann wird die Energie dem Gehirn abgezwackt. Wir werden müde, legen uns hin. Und dann sagt das Gehirn, Entschuldigung, sagt das Immunsystem irgendwann, wenn es fertig ist, zu untersuchen, was haben wir da gegessen, dass entsprechend auch das Gehirn wieder Energie bekommt. Das betrifft natürlich nicht nur die Mahlzeit, sondern auch das Trinken. Ja, also die PNI oder Evolutionsmedizin geht ja häufig auch von dem Bulk-Drinking aus. Also richtig Durst, vielleicht mehrere Stunden nichts trinken und dann gießen. Weil es ist ja letztendlich auch wie ein Snack, auch ein Trinken. Jetzt leben wir ja in einer sehr sauberen Welt, zumindest auf unseren Breitengraden, wo wir sicheres Trinkwasser haben, wo wir trinken können, aber es gab halt auch Momente, wo wir vielleicht einen total verdreckten Fluss hatten und nicht hundertprozentig wussten, ah, wenn ich daraus trinke, vielleicht falle ich auch gleich um. Das war zumindest seine Antwort darauf.
Ja, super, perfekt. Ja, das ist mit dem Trinken ist ja auch so eine Sache. Wie lange gibt es die Wasserflasche? Wie lange machen wir das, dass wir dauernd die Wasserflasche mit uns mittragen, seit nicht einmal weniger als 100 Jahren? Und Durst ist ja der einzige evolutionäre Stressfaktor, der dann auch Oxytocin ausschüttet, also der uns entspannen lässt. Das heißt, dieses dauernde und ständige Trinken führt auch dazu, dass es zu Dysregulationen in unserem Wasserhaushalt kommen kann. Also das ist eigentlich auch eine wichtige Intervention bei Klientinnen und Patientinnen, einfach vielleicht wirklich einmal Bulk-Drinking zu machen, so wie du es gesagt hast. Viel auf einmal trinken, der Hypothalamus kennt einen Stopp für Wasser, das heißt so viel trinken, bis man wirklich nicht mehr mag und dann einfach warten, bis man wirklich Durst hat, um da auch wieder in so einen normalen Biorhythmus zu kommen, was auch das Trinken betrifft. Ja. Ja, und auch dieses immer Trinken muss ja auch das Immunsystem auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen aktiv werden, weil wer weiß denn, was da drinnen ist, was ich da jetzt trinke.
Das ist übrigens, weil du das Oxytocin gerade erwähnst, das ist also unser Kuschelhormon, was auch Stress extrem runterfahren kann, also Selbstberührung oder auch ein Kuscheltier, ein Tier streicheln oder einen Partner anfassen. Ich gebe ab und zu bei der Polizei Ausbildungen und da kam in einer Pause jemand zu mir und meinte, du, das mit dem Oxytocin, dass jemand friedlich wird beim Durst, das ist gar nicht so unbekannt. Früher, also er hat gesagt, das wird heute, das ist nicht mehr erlaubt, aber früher wurden so Verhöre gemacht. Also dass jemand, der wurde eingesperrt, angenommen, der ist ein bisschen fülliger, dann hättest du dem das Essen weggenommen und hättest einfach warten müssen. Hätte einfach viel zu lange gedauert, dann hat man ihm das Trinken verwehrt. 2-3 Tage und dann ist man ins Verhör gegangen, hat das Trinken hingestellt und hat gesagt, möchtest du was erzählen? Und der Körper signalisiert, wenn ich jetzt länger Durst verspüre, sterbe ich. Dann fingen die Leute an zu reden. Also es wurde als Foltermethode zumindest verwendet und erklärt vielleicht auch das, was du gerade sagst mit dem Oxytocin, dass wir, wenn wir richtig durstig haben, eigentlich friedlich werden.
Ja, spannend. Tolle Geschichte.
Bezüglich hast du die Mahlzeitenfrequenz erwähnt. Was hat noch einen Einfluss auf Silent Inflammation? Genau. Was begünstigt das?
Genau. Was ein ganz wichtiger und großer Punkt ist und unter diesem Punkt stehen halt viele verschiedene Faktoren, das ist der Stress. Weil unser Immunsystem wird leider Gottes nicht nur aktiviert durch, oder zum Glück eigentlich, es will uns ja nur beschützen, nicht nur durch Bakterien, Viren oder irgendwelche Verletzungen, sondern oder durch einen Säbelzahntiger, der vor uns steht, sondern unser Immunsystem wird auch aktiviert durch zum Beispiel negative Gedanken. Also irgendwas, was ich immer wieder denke, wenn ich über mich selber schlecht denke oder wenn ich dauernd das Gefühl habe, ich muss genügen, ich muss irgendwas besser machen oder richtiger machen oder ich muss alles ganz schnell machen und perfekt machen, so Perfektionismus, dann löst das auch einfach Stress in unserem Körper aus. Stress bedeutet immer die Aktivierung des Immunsystems. Und wenn es immer nur so ein bisschen dieses schlechte Denken über mich selbst ist, wird dann immer so ein bisschen das Immunsystem aktiviert, dann gehe ich vielleicht ins soziale Leben raus, wo das dann noch mehr ausgelöst wird, dieser mangelnde Selbstwert zum Beispiel. Also das ist ein Punkt vom Stress. Dann auch das Fehlen einer Lösung. Wenn ich jetzt dauernd in einer toxischen Beziehung bin, über Jahre, Monate hinweg, das machen ja ganz viele, sie fürchten sich vorm Alleinsein, vorm Einsamsein, dabei liegt meiner Meinung nach oft dort die Lösung für ein wirklich wahrhaft glückliches Leben und für eine wirklich schöne und gesunde Beziehung, wenn man einmal mit sich selbst war, nicht die Angst zu haben, allein und einsam zu sein, sondern einfach mal zu sehen, wow, ich kann einmal durchatmen und mich wirklich finden und gehe nicht dauernd in die Resonanz mit jemand anderem, da dieser Spiegelgesetz auch, da einfach einmal ich komme wieder zurück, ich schweife gerade ab, eine Lösung finden. Eben toxische Beziehung, ein gestresster Arbeitsalltag, ein Chef, der mich dauernd tyrannisiert oder dass man gemobbt wird, das ist auch bei Kindern oft so, dass sie dann gemobbt werden und dadurch dann schon der Stress entsteht. Also einfach das Fehlen einer Lösung, eine Hypothek, für eine Hypothek hat das Immunsystem keine Lösung. Und so wie der Eckhart Tolle sagt, es gibt nur drei Möglichkeiten, wenn ich ein Problem habe. Entweder ich verändere die Situation, ich akzeptiere die Situation oder ich verlasse die Situation. Alles andere wäre Wahnsinn, weil da würde ich ja dauernd fast schon mit Absicht leiden, stattdessen, dass ich weiß, das klingt sehr einfach und leicht, aber wenn man sich da mal Zeit nimmt und reflektiert, niederschreibt, wer bin ich, welche Rollen habe ich, welche Glaubenssätze habe ich, welche Werte sind meine Werte, dann kann ich überhaupt einmal entscheiden, das ist ja überhaupt nicht mein Wert, wenn ich mit meinem Partner nie auf den Berg gehen kann oder nie mit dem gemeinsam Yoga machen kann oder überhaupt keine Gesprächsthemen mit dem habe, warum bin ich dann mit ihm in der Beziehung, obwohl das ja so wichtig für mich ist. Also das sind so Beispiele für Stress, aber auch das dauernde Sitzen, also dieser sedentary Lifestyle, dieses ständig Sitzen, sich nie bewegen und dann auch vielleicht zu viel Sport. Also das kann auch im Stress enden, wenn ich jetzt hergehe und dort CrossFit mache. Ich habe ganz lange CrossFit gemacht und auch das unterrichtet. Also ich habe das geliebt, aber das kann auch im Stress enden, wenn ich den ganzen Tag sitze und dann schnell eine Stunde ein Workout runterschmeiße, wo ich dann mein Immunsystem erst wieder so aus der Lot bringe, dass es wieder im Stress enden kann. Und was auch mit Stress zu tun hat, ist die Darmbarriere, die Darmwand, dass die durch Stress dann geöffnet wird, ist dort zu einer Dysbiose kommen kann und durch diese offenen Darmbarrieren es dann auch zu dauernden Stress kommen kann, zu Entzündung kommen kann, wo das Immunsystem halt im Endeffekt ständig was zu tun hat.
Mhm. Da hast du ganz viele Möglichkeiten genannt, Inaktivität, Stress, das Thema Mindset. Ich würde da gerne einmal nachfragen, und zwar hast du gesagt, die Nahrungsfrequenz, ob es jetzt Ernährung und Trinken ist, was wären denn also deine drei Tipps oder Impulse, um die Nahrungsfrequenz zu reduzieren? Wie setzt du das um?
Genau, also ich war da habe ich immer einfach gesagt, eine Zeit lang sehr streng. Ich habe da 16-8 gemacht und das wirklich durchgezogen und habe aber dann irgendwann einmal gemerkt, dass das vielleicht für mich gar nicht so passt, weil wenn ich ja dann faste und mein System weiß, oh mein Gott, jetzt kriege ich fix 16 Stunden nichts zum Essen, dann kann es genauso sein, dass die Nebenniere aktiviert wird, Cortisol auszuschütten, um eben diese Stressachse aktiv zu halten. Das heißt, da auf jeden Fall achten, wie reagiere ich darauf, aber es gibt verschiedene Arten, wie ich die Mahlzeitenfrequenz minimieren kann. Zum Beispiel, ich esse einfach nur dreimal am Tag. Das ist in der Früh, zum Mittag, am Abend. Ich weiß, ich bekomme dreimal am Tag zum Essen und mein System reagiert nicht mit Stress, sondern bekommt einfach genug Pausen zwischen den Mahlzeiten und dann die Pause über Nacht, Beispiel. Oder ich esse so, wie es Beispiel jetzt eh schon genannt habe, dieses 16-8. Dass ich in diesen 8 Stunden zum Beispiel 2, maximal 3 Mal esse und dann aber 16 Stunden über Nacht faste. Und ich kann es aber genauso machen, dass ich das, bitte, wir wollen doch flexibel sein. Umso flexibler, dass ich bin, desto gesünder bin ich. Das heißt, ich muss ja da jetzt auf keinen Fall sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt für immer 16-8 machen, sondern heute mache ich so, morgen mache ich so. Aber ich schaue, dass ich nur eine gewisse Mahlzeitenfrequenz, also nur eine gewisse Anzahl an Mahlzeiten pro Woche habe. Das mit der Zahl, man soll so 17 bis maximal 20 Mahlzeiten in der Woche essen, ist die Frage, wie gut das einbaubar ist in einen Alltag. Aber wenn ich coache, dann bekommen Sie schon immer so eine Tabelle, wo wir Xerl machen. Am Sonntag soll der einfach seine ganze Woche planen. Und dann ist Montag in der Früh Meeting. Boah, Meeting, da muss ich frühstücken, weil sonst ist das zu viel Stress für mich einfach. Dienstag habe ich in der Früh gar nichts, passt, da kann ich fasten und esse erst dann zu Mittag. Und so kann man sich dann die Woche am Sonntagabend planen, damit ich einen Plan für die kommende Woche habe und schaue, dass ich halt wirklich auf maximal 17 bis 20 Mahlzeiten komme.
Mhm. Also danke dir auch für die Erfahrung, die du gerade sagst mit den 16-8, für manchen funktioniert das sogar noch länger. Aber ich bin zum Beispiel auch, wenn ich 16 Stunden faste, dann mit Training und vielleicht stressigen Momenten, dann merke ich, wie meine Energie komplett schwindet. Also ich komme teilweise mit 12-12, manchmal 16-8. Schaut da nicht auf die Uhr. Das ist, was du auch vorhin meintest, das Intuitive. Es gibt ein Hungergefühl. Und nicht, ich muss mich jetzt an eine Zeit richten. Ich habe auch schon Fragen bekommen, wie, wenn ich jetzt nur 15,5 Stunden faste, bin ich dann noch in der Autophagie? Und ich sage, wie fühlt es sich denn an? Ey, du, nach 15,5 Stunden habe ich so einen Knast, da könnte ich meine Partnerin oder meinen Partner aufessen oder jemanden in den Arm beißen. Ich sage, okay, dann ist doch was. Ja, statt dieses Dogmatische vielleicht als Einladung. Dann hast du gesagt, Nahrungsfrequenz. Dann das Thema Mindset, toxische Beziehungen, aber auch vielleicht Glaubenssätze. Was waren so für dich Erkenntnisse bei dir selbst, als du dich mit dem Thema Mindset, Persönlichkeitsentfaltung, Glaubenssätze beschäftigt hast? Was waren da für dich Aha-Momente? Weil du hast die Werte zum Beispiel erwähnt.
Ja, also ich fange da mal ein bisschen woanders an. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, zu wissen, dass es die Epigenetik gibt. Das heißt, wir haben Einfluss auf unsere Gene. Wir sind nicht verfallen und wir müssen jetzt auch Diabetes bekommen, weil das mein Papa hatte. Oder ich muss jetzt auch eine krankhafte Beziehung haben und ich lebe wiederholt sie die ganze Zeit so, wie es meine Mama hatte. Also das heißt, es ist nicht mit Genetik zu tun, aber ich kann epigenetisch auf meine Gene eingreifen. Das heißt, ich kann mich ein Leben lang verändern und entscheiden, ob Gene ein- oder ausgeschalten werden. Das heißt, das ist für mich schon mal ein Riesenpunkt, dieses Wow, ich bin veränderbar. Ich muss nicht der bleiben, der ich bin, sondern ich kann durch meinen Lebensstil ganz bewusst auf meine Gesundheit eingreifen. Und der nächste Punkt ist die Neuroplastizität. Mein Gehirn ist bis ins hohe Alter formbar. Das heißt, je nachdem, welche Neuronen verschaltet sind, der bin ich dann auch. Das heißt, wenn ich dann mit 30 aufstehe, Wecker läutet, aufs Klo gehe, zum Kaffeemaschine gehe, auf die Kaffeemaschine drücke, den Kaffee trinke, in die Arbeit fahre, dort sitze, dann Mittag esse, dann heimfahre, ins Training gehe, schlafen gehe, dann ist das gespeichert. Wer sagt mir das, dass ich das so tun muss? Und wer sagt mir überhaupt, dass ich Kinder kriegen muss, heiraten muss, dass ich ein Haus bauen muss, dass ich einen fixen angestellten Job haben muss? Da haben ja urviele Glaubenssätze, du brauchst einen sicheren Job, du kannst jetzt nicht kündigen, weil das ist ja so ein toller Job, den du da hast, was von der Familie aus gesagt wird. Also da habe ich Freundinnen, wo das ganz, ganz, ganz schlimm ist. Also dieses, das bin vielleicht gar nicht ich, vielleicht ist das ja nur ein Mythos, der mir eingepflanzt worden ist. Und wir leben ja unter Schlussstrich nur in Mythen. Wer sagt denn, dass die Frau zu Hause sein muss und kochen muss und der Mann bringt das Geld nach Hause? Das verändert sich jetzt Step by Step. Aber und um genau das geht's, wenn ich mich nicht wohlfühle in meiner Haut oder merke, ich habe so arge Verhaltensmuster und so Glaubenssätze, die so ablaufen in meinem Kopf, oft höre ich mich selber überreden, als wäre ich meine eigene Mutter, dass ich Sachen sage, die eigentlich nur eine Floskel sind, weil ich es gehört habe, dann sollte man da vielleicht echt einmal hergehen und überlegen, okay, was habe ich eigentlich für Glaubenssätze, in welchen Verhaltensmustern sitze ich überhaupt und wer bin eigentlich ich selbst, wenn ich das einmal alles, die ganzen Rollen einfach einmal weglasse. Egal, ob ich jetzt Tochter, Mutter, Freundin, Angestellte, Sportlerin, was bin ich ohne diesen ganzen Rollen? Habe ich dann genug Selbstwert, dass ich mich auch liebe und wohlfühle, ohne über irgendeine Rolle mich zu definieren? Und damit habe ich mich enorm viel beschäftigt. Und da kommt halt für mich auch dieses Spiegelgesetz wieder. Das heißt, alles, was mich im Außen triggert, wenn mich wer wütend macht oder zornig macht, dann bin das nur ich selbst. Da habe ich selber in mir drinnen ein Thema, das gelöst werden sollte. Das heißt, wenn ich sage, ich bin wütend auf dich, weil du mich vernachlässigst, dann kommt unterm Schlussstrich raus, ich vernachlässige mich selbst. Und das stimmt meistens. Und dann so, Oh mein Gott, stimmt, weil das, was ich mache, zeigt, dass ich mich selber einfach total vernachlässige. Also vielleicht sollte ich hergehen, nicht dem anderen das vorhalten, sondern mal bei mir selber schauen. Gib dir selbst die Liebe, die du gern haben möchtest. Genau. Mhm. Aber du hast wegen den Werten gefragt, gell? Aber ich sage jetzt mal.
Es sind ja alles, ich zähle jetzt mal alles zu der Persönlichkeitsentwicklung, weil viele verstehen in der Persönlichkeitsentwicklung immer irgendwo hin. Also höher, schneller, weiter. Auch vielleicht in der Biohacking-Szene, Mindset ist in meinen Augen jetzt 2021 so breit getreten. Ich denke, was zur Hölle? Ist es tatsächlich irgendwo hin oder entwickle ich meine Persönlichkeit? Das heißt, packe ich die aus? Weil die ganzen Potenziale, die Wahrheiten, das gute Gefühl, die Leichtigkeit, die steckt ja in uns drin. Wir packen aber vielleicht von Lebensphase zu Lebensphase neue Masken, neue Schalen drauf. Deshalb sieh doch mal die Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich darin, dich auszupacken. Wer bist du wirklich? Wer bist du ohne deinen Partner, deine Partnerin? Wer bist du ohne deinen Job? Wer bist du? Und wenn du das erkennst, dann kann in meinen Augen das Leben total leicht werden. So ist zumindest das, was ich gerade von dir raushöre. Ja. Da gibt es verschiedenste Themen. Werte, toxische Beziehungen. Jeder hat einen unterschiedlichen Ansatzpunkt, wo er gerade Potenzial hat. Und du hast gerade das Spiegelprinzip auch erwähnt. Wir sprechen eigentlich immer mit uns selbst. Wenn man es so möchte, wenn ich meinen Partner, der nervt mich, ich bin wütend, bin ich wirklich auf die Person wütend? Nein, sie zeigt mir etwas sehr deutlich in mir auf, worauf ich mal hinschauen kann.
Ja, absolut. Absolut. Und das stimmt für mich wie das A im Amen. Also, oder das Amen im Gebet. Weil, ja, ich habe da schon so viel Erfahrung in die Richtung sammeln dürfen, auch mit Klientinnen, Kundinnen, mit mir selbst, mit Freunden und wo man dann auch immer, ich will nicht, man nimmt es halt immer besser wahr dann auch, wenn man so das Umfeld hat, so dieses, oh mein Gott, das ist ein Glaubenssatz, das ist einfach nur eine Floskel, die du gerade gesagt hast und dann so, okay, passt, sage ich jetzt was oder sage ich jetzt nichts, aber da muss man halt auch verstehen, sie hat nicht gefragt, er hat nicht gefragt, also sage ich auch nichts und das lässt man dann einfach stehen. Aber es ist schön, dass man es halt immer mehr wahrnimmt, so dieses, oh, du bist einfach nur im Außen, du lebst in Floskeln, Glaubenssätzen, Verhaltensmustern. Und ja.
Es ist aus meiner Welt manchmal Fluch und Segen, wenn du mit Freunden unterwegs bist und ihnen dann aufmerksam zuhörst und denkst, ich Glaubenssatz limitieren, Überzeugung und denkst, oh Gott, hör auf. Aber es gibt ja auch Glaubenssätze, die uns voranbringen. Also auch wie stressverstärkende Gedanken, wie ich muss perfekt sein, das hat nicht nur Nachteile. Vielleicht bist du total detailverliebt und machst das schönste Geschenk und bereitest alles vor. Könnte aber auch sein, dass das irgendwie limitierend für dich wirkt, dass du sagst, Perfektionismus in dem Falle. Ich muss jetzt eine Präsentation erstellen und habe gerade mal geschafft, die Schatten für die Schriftart rauszusuchen in der Zeit. Weil ich da perfekt sein wollte, habe gar keinen Inhalt geschafft. Du hast die Inaktivität oder das Sitzen erwähnt. Wie machst du das denn für dich? Wie bist du aktiver und wie unterbindest du das Sitzen?
Ja, also das ziehe ich wirklich, ich will sagen, zu 99,99% durch. Wenn wir fertig sind mit dem Interview, danach stehe ich ganz sicher auf, gehe eine Runde um den Block oder mache ein paar Liegestütze. Ich habe gestern und vorgestern auch am Abend unterrichtet von 18 bis 21 Uhr und ich mache da ganz bewusst Pausen, wenn ich vor Leuten im Stehen unterrichte, werden auch immer Sitting Breaks gemacht. Das heißt, das wird wirklich umgesetzt und das ist eine innere Entscheidung, die ich da getroffen habe und es so schön wäre, wenn es auch andere machen würden. Sie haben so viel einen Bürojob und das hilft so viel, um von dieser Steifigkeit und von dieser Entzündung, die entsteht durch das dauernde Sitzen, wegzukommen. Einfach aufstehen und kurz die Treppen runter und rauflaufen, kurz den Kopf auslüften oder einfach kurz 5 Burpees machen, 10 Liegestütz. Es gibt so, oder einfach, sei es nur Armkreisen oder einfach kurz Skipping machen. Das jede Stunde, also maximal nach 60 Minuten, einfach kurz aufstehen, irgendeine Bewegung machen, das hilft so sehr und das ist auch eine viel gesündere Art, sich zu bewegen, als jetzt 8 Stunden sitzen und dann eine Stunde Sport machen, weil das relativiert das nicht. Also das macht es nicht besser. Diese 8 Stunden, die ich gesessen bin, die Entzündung, die da entstanden ist, wird jetzt nicht gelöst oder geheilt durch diese eine Stunde Sport, den ich da mache, durch diesen Marathon, den ich da einmal im Jahr laufe. Sondern dieses immer wieder Pausen einführen. Und das hilft auch in der PNI-Ausbildung. Ich war, oder auch wenn ich selber unterrichte, man ist mit dem Kopf wirklich den ganzen Tag da. Das ist so offensichtlich, dieses Aha, wenn ich aufstehe, währenddessen Pausen mache, ein paar Liegestütz, Kniebeugen oder Jumping-Jacks mache, dann bin ich geistig da. Das System bleibt durchblutet, das System bleibt in Bewegung und dadurch kann auch das Gehirn in Bewegung bleiben und bewusst bleiben und wird nicht müde und man schläft halber rein.
Okay, also da vielleicht als Impuls, vielleicht hört ihr ja das Interview, wenn ihr spazieren geht, empfehle ich eh immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, Podcast zu hören, Fahrradfahren, natürlich auf Sicherheit achten, aber dann spazieren gehen oder vielleicht habt ihr auch euch hingesetzt, steh auf, mach ein bisschen Hüftkreisen, mal die Schultern durchbewegen, mal ein bisschen hüpfen, um die Durchblutung angeregt zu lassen. Dann habt ihr den Darm erwähnt.
Ja.
Die Verdauung. Und was kann ich denn für meine Verdauung tun, um bestmöglich Silent Inflammation zu reduzieren oder gar zu vermeiden?
Genau, bevor ich speziell auf diese Darmflora und Dysbiose im Darm eingehe, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil wir ja gerade beim Stress waren. Die Verdauung funktioniert dann gut, wenn wir im Parasympathikus sind. Wir haben ja diese zwei Systeme in unserem Körper, Parasympathikus und Sympathikus. Sympathikus bedeutet, wir haben Stress und dass die Stressachse wurde aktiviert. Da wird eben dann die Verdauung gehemmt. Die Verdauung funktioniert nicht gut. Wir haben Verstopfungen, wir haben Durchfall zum Beispiel. Und der Parasympathikus ist das Gegenstück. Das ist immer alles. Yin, Yang, Sonne, Mond, hell, dunkel. Parasympathikus ist eben das Gegenstück zum Sympathikus. Das entspannt uns, das holt uns runter. Und das führt dazu, dass unsere Verdauung gut funktionieren kann. Also, dass diese Muskeln in unserem Dünndarm, Dickdarm auch gut arbeiten können und Zeit haben für das Verdauen von diesen Nährstoffen und das Weiterbewegen von den Nährstoffen, den Mahlzeiten, die wir dazu uns genommen haben. Das heißt, eine gut funktionierende Verdauung hängt zusammen mit dem Parasympathikus, also mit Entspannen, runterfahren. Und dazu ist auch ein gesunder Schlaf wichtig, auf das wir nachher vielleicht eh noch kurz zu sprechen kommen auch. Aber Parasympathikus aktivieren, das klingt so banal, aber es ist meditieren, es ist zur Ruhe kommen, es ist Atemübungen machen, es ist vielleicht einmal Yoga machen, um das System runterzubringen, dass der Darm überhaupt einmal gut verdauen kann. Dann gibt es halt verschiedene Mechanismen in unserem, also prinzipiell ist es so, wenn ich akut Stress habe, wenn der Sympathikus aktiviert wird, ist es ganz normal, dass diese Darmwände aufgehen, weil das System schaut, dass es so viel wie möglich an Nährstoffen, das da gerade im Darm ist, holt, damit es einfach ernährt wird, das System, dass ich besser denken kann, dass ich schneller laufen kann, besser kämpfen kann und dazu nutze ich halt einfach auch gleich das, was im Darm ist. Das heißt, normalerweise sind diese Darmwände zu, das sind diese Tight Junctions. Wenn ich akut Stress habe, gehen sie kurz auf, dann können Nährstoffe da durch und dann gehen sie normalerweise zu. Das heißt, wenn die Tür kurz offen ist, ist das gut, dann mache ich sie halt wieder zu. Wenn die ganze Tür rausgerissen worden ist, dann haben wir Tag der offenen Tür. Weil dann gehen Dinge vom Darm in das System hinein, wo wir nicht wollen, dass das im System ist. Zum Beispiel Überreste vom Stuhl. Zum Beispiel Bakterien, Viren, die da im System nichts verloren haben. Wenn dann vielleicht die Verdauung auch noch nicht gut funktioniert, von der Bauchspeicheldrüse Verdauungsenzyme nicht gut produziert werden oder wie du vorher schon gesagt hast, der Magen nicht sauer genug ist, dass dann unaufgelöste Eiweiße in den Dünndarm kommen und diese eben nicht Aminosäuren, sondern noch Eiweißstücke als Ganze in das System kommen, sagt auch das Immunsystem, was ist das? Ich kenne das nicht, ich muss das bekämpfen, weil das gehört ja gar nicht da rein. Und das kann halt dazu führen, dass das Immunsystem dann auch aktiv ist. Wie öffnen wir die Darmwände? Einerseits akuter Stress, deswegen sagt man auch nach dem Sport nicht gleich essen, sondern dieses Open Window ein bisschen abwarten, bis die Darmwände wieder zu sind. Aber auch Lebensmittel wie zum Beispiel Saponine, Gluten oder Lektine können auch die Darmwände öffnen. Beziehungsweise, wenn wir sehr mit nicht gute Fettsäuren zu uns nehmen oder uns zu kalorienreich ernähren, zu viele Omega-6-Fettsäuren in der Nahrung haben, aber auch, ja, wenn es immer zu viel ist, das im Magen-Darm-Trakt drinnen ist und da zu viel zu tun ist, kann auch sein, dass einfach diese Schleimhäute entzünden Und dann gibt es ja diesen Biofilm, der da entsteht. Also da sammeln sich dann Bakterien, da sammeln sich Viren, da sammeln sich dann Eiweiße und Stuhlreste. Und irgendwann mal kann das dazu führen, dass dieser Biofilm in diesem Darm so verklebt ist, was zum Beispiel auch durch Gluten passieren kann, muss nicht bei jedem sein, aber Gluten verklebt dann diese Darmwand, wodurch auch die Nerven in der Darmwand geschädigt werden und dadurch auch eben da dauernd ein bisschen so eine Entzündung halt da ist. Und das ist halt wieder eine Low-Grade-Inflammation.
Mhm. Jetzt kann der eine oder andere ja zuordnen, Gluten ist Getreide, Saponine sind Hülsenfrüchte. Ohne jetzt vielleicht ein Regelwerk, was wir ja vorhin hatten, aufzumachen, aber wie sehr siehst du vielleicht bei den Klientinnen oder Patientinnen, dass sie in der Ernährung in Anführungsstrichen was falsch machen? Was könnten sie richtig machen? Was wären so deine drei Basics in der Ernährung, um Silent Inflammation zu reduzieren? Vielleicht, wie setzt du das persönlich überhaupt?
Also ich persönlich ernähre mich zu, ich sage immer 99,9% glutenfrei oder glutenfrei, weil ich einfach selber merke, dass mir das viel, viel, viel besser tut und mir es viel besser geht. Also so ganz typische Symptome sind halt dieses Foggy Brain, also dass man da so wie sagt man, eben so Nebel im Kopf hat und gar nicht mehr klar denken kann, ausgelöst durch dieses Klebereiweiß eben, aber auch dieses Darmwände öffnen und die Darmschleimhäute so verkleben durch dieses Gluten. Das ist so ein wichtiger Punkt für mich, auch dieses typische Symptom dieser Blähbauch, das viele auch haben, dass der Bauch dann einfach so aufgeht und gebläht ist durch dieses viele an Getreide essen. Also das wäre so ein Zugang, den ich unterstütze. Und ich habe aber auch schon Darmanalysen gesehen, wo jemand eigentlich jetzt sich schon gesund ernährt, aber trotzdem Kuchen manchmal isst, manchmal Brot isst, nicht übertrieben, schon gesund, aber es sind trotzdem Getreidesorten in der Nahrung und trotzdem ist die Darmwand dicht, es ist kein Leaky Gut da. Das heißt, da muss man einfach selber schauen, wie das Körper darauf reagiert. Und das Wichtigste ist, die Dosis macht das Gift. Wie oft esse ich es? Also das wäre aber für mich so ein wichtiger Punkt, dass ich bei Klientinnen, die wirklich schon Symptome haben, einfach einmal schaue, vielleicht hilft es was, wenn man ein bisschen das Getreide weglässt. Genau, zwei andere Punkte. Pflanzenbasiert, also absolut pflanzenbasiert. Das heißt nicht, dass ich jetzt zum Rohkostler oder so werden muss, aber Pflanzen sind so enorm wichtig für uns und unsere Ernährung. Das klingt so banal und man sagt es, jeder sagt es und jeder hört es, aber es ist wirklich so, wir sind evolutionär gesehen auf das sehr gut angepasst, auch Pflanzen zu essen. Man kann sie ja dünsten, damit auch die Nährstoffe vielleicht besser aufgenommen werden. Wenn man mehr Enzyme haben möchte, isst man vielleicht ein bisschen Rohkost einmal. Man muss ja nicht zum Rohkostler werden, aber es sollte pflanzenbasiert sein mit einer ganz einen weiten Vielfalt von verschiedenen Arten von Pflanzen und Lebensmitteln. Weil umso mehr verschiedene Lebensmittel wir essen, desto besser ist unser Darm aufgestellt und desto weniger kann sich unser Immunsystem irren. Weil wenn ich immer wieder das Gleiche gebe, wie in der Früh esse ich ein Müsli, am Abend zum Mittag esse ich Nudeln und am Abend esse ich Brot, dann habe ich dreimal das Gleiche gegessen. Es sind dreimal die gleiche Familie, es ist Getreide, es ist Weizen. Wenn ich aber meinen Darm gut ernähren möchte und den Darm nicht immer mit dem Gleichen füttern möchte, dann gehe ich her und bringe eine super Vielfalt in die Ernährung rein und esse mal das, mal das, mal das, mal das, mal das. Und dann macht es aber auch nichts, wenn ich einfach mal einen Apfelstrudel, eine Topfentorte oder einen Kaiserschmarrn oder so esse, weil ich ja diese Vielfalt im Darm habe. Dritter Punkt, du hast ja nach drei Punkten gefragt. Ich bin mittlerweile vegan. Das heißt nicht, dass jeder vegan werden soll, aber vielleicht auch ein bisschen an unsere Umwelt denken und darüber überlegen, was bedeutet das für meine Umwelt und für die Nachfrage, wenn ich jetzt dauernd dieses fertige Fleisch esse, also diese konventionell gehaltenen Fleischprodukte esse, dann hilft das meiner Gesundheit gar nichts, weil da sehr viele Omega-6-Fettsäuren drinnen sind, die enorm entzündungsfördernd wirken in unserem Körper. Und es bringt auch meinem Umfeld nichts, wenn ich, oder meiner Umwelt, dieser Erde nichts, wenn ich dauernd dieses Billigfleisch esse.
Da frage ich direkt nach, welche Nährwerte ergänzt du und wie kommst du auf ausreichend Eiweiß?
Genau, also ich habe ja vorher schon gesagt, ich war ganz lange sehr streng und ich habe dann gar keine Hülsenfrüchte gegessen, keine Linsen, keine Kichererbsen, gar nichts. Ich wusste aber immer, wenn man es richtig bearbeitet, dann ist das mit den Saponinen oder Lektinen, Phytinsäure gar nicht mehr so schlimm. Das heißt, wenn ich jetzt Hülsenfrüchte, Kichererbsen esse, dann werden die einen Tag vorher in Wasser gelegt und am nächsten Tag koche ich die ganz lange, bis sie halt wirklich durch sind. Ich schütte das Wasser immer wieder mal weg. Auch bei der Kartoffel mache ich so. In der Kartoffel sind ja auch diese Saponine drinnen. Ich schäle die Kartoffel, ich schneide die Kartoffel auseinander, ich gebe es in Wasser hinein, schütte immer wieder diese weiße Flüssigkeit weg und dann koche ich die Kartoffeln und dann lasse ich sie abkühlen, habe dadurch auch resistente Stärke durch diese abgekühlten Kartoffeln. Das heißt, ich esse mittlerweile wieder Hülsenfrüchte und Linsen, jetzt schon seit Monaten, aber ich bearbeite sie richtig so, dass ich sie auch vertrage und dass es mir gut geht damit. Und ich supplementiere ein spezielles Eiweißprodukt, das ist von Artgerecht, das Amin. Das ist gemacht aus fermentiertem Gemüse und das besteht nur aus Gemüse, ist zwar sauteuer, aber das gibt mir halt die Möglichkeit, trotzdem Nährstoffe zuzuführen. Und viele wollen jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber was ist jetzt mit der natürlichen, unverarbeiteten Nahrung? Aber mir ist es lieber, etwas so hochwertig Produziertes zu mir zu führen und dafür aber das Fleisch, den Fisch und die Eier wegzulassen, einfach unter, ja, aus ethischen Gründen auch. Und ich merke es, das ist sehr spirituell, energetisch, ganz stark, dass ich viel, weiß ich nicht, viel achtsamer, bewusster bin und viel open-minded bin, wenn ich kein Fleisch, kein Fisch und keine Eier esse.
Das Thema Omega-3 kommt ja häufig dann noch bei einer veganen Ernährung. Die Agent, also übrigens von der Firma Artgerecht, da findet ihr auch ein Interview mit Daniel Reheis. Das würde ich euch empfehlen, bei YouTube tatsächlich anzuschauen, weil er da den Eisenstoffwechsel bezüglich auch Lactoferrin erklärt. Sehr aufschlussreich für diejenigen, die vielleicht auch einen Eisenmangel haben und verstehen wollen, wo Eisen alles beteiligt ist. Aber auditiv etwas schwer zu folgen, weil natürlich dort vielleicht Begriffe und ich sag mal, Pfade im Stoffwechsel erklärt werden, die einfach visuell. Da schaut am besten auf meinen YouTube-Kanal bei den Interviews mit dem Interview mit Daniel Reheis.
Ja, super. Ja, das Lactoferrin ist super spannend, das Thema. So, Lactoferrin ist meine Notfallapotheke. Wenn einmal was ist, ich habe immer Lactoferrin zu Hause, weil wenn einmal was ist, dann weiß ich, ich dosiere das, also ich nehme es hoch dosiert und dann ist auch alles gut.
Die Frage war noch bei dem Omega-3.
Genau, ich supplementiere Omega-3-Fettsäuren, aber halt aus Algen und aus Algen, die halt nicht aus dem Meer sind, sondern die, wo das Meer künstlich sozusagen,
aufbereitet wird. Genau. Weil du hast das Omega-3 nämlich vorhin schon mal erwähnt, bezüglich um Entzündungen zu reduzieren. Kannst du da einmal darauf eingehen, welche Rolle da Omega-3 spielt? Ist es ein bestimmtes Omega-3? Ja, oder warum sollte ich Omega-3 auf dem Schirm haben?
Ja, das ist wichtig. Also Omega-3-Fettsäuren führen dazu, dass die Entzündung gestoppt wird. Das habe ich eh vorher schon gesagt. Es geht hoch, dann kommt dieser Switch und dann braucht man eben diese Protektine, Resolvine. Also Protektine sind diese Schutzhormone und die Resolvine sind diese Rücklöser, also die wieder in die Lösung zurückführen. Und da brauchen wir unbedingt dieses EPA und DHA. Also das ist das Eicosapentaensäure und die Docosahexaensäure. Und warum muss es maritimes Öl sein? Weil genau diese zwei Vorstufen halt nur in Algen oder Fischöl drinnen sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein Leinöl zu mir nehme, ist bei mir auch viel Omega-3 drinnen, aber da ist eher die Alpha-Linolensäure drinnen. Und aus der kann ich halt leider nicht diese Resolvine und Protektine machen, also diese speziellen Eicosanoide, die ich brauche, um dann die Entzündung wirklich zu stoppen. Das heißt, wer sich nicht vegan ernährt, Wildlachs essen, also bitte nicht den Zuchtlachs essen, sondern Wildlachs essen, da sind ganz viele Omega-3-Fettsäuren drinnen, auch einmal Algen essen, aber da bitte aufpassen, nicht den aus dem China-Laden oder so, weil da kann es auch sein, dass es wieder voll mit Plastik, Schwermetallen und anderen Stoffen, die da im Meer so herumschwimmen drinnen sind. Also da halt wirklich reflektieren und überlegen, wenn ich mehr Fisch oder mehr Produkte esse, dann kommt da halt vieles auch mit dem Meerprodukt und da vielleicht eher eben supplementieren in Richtung Algen und diese Algen, die halt dann auch eben so künstlich angebaut werden. Aber es geht um EPA und DHA, das müssen wir zu uns führen. Also wir haben aktuell ich habe jetzt einen Laborwert gesehen von 25 zu 1 Ziel wäre 1:1 bis 2,5:1, also diese Omega-6-Omega-3-Verhältnis. Das heißt, da kann man auch einen Test machen. Bei Medivere zum Beispiel kann man auch Omega-6-Omega-3-Verhältnis messen lassen, damit ich überhaupt einmal weiß, wie steht es denn mit meinem Omega-3-Omega-6-Verhältnis? Kann ich überhaupt entzündungshemmend sein in meinem Körper?
Also in dem Zusammenhang fällt mir auch der Omega-3-Index noch ein, an dem man sich orientieren kann, wie gut auch die Omega-3-Versorgung ist. Genau. Ähnlich wie mit dem Vitamin D als Beispiel. Ne? Bevor ihr irgendein Supplement in ein großes Loch reinwerft und vielleicht dort viel Geld verbrennt, vielleicht als Idee, macht vorher einen Test. Je nach Anbieter sind die unterschiedlich preisintensiv. Manche Hausärzte haben das auf dem Schirm. Je nachdem, welchen Zugang ihr habt, auch Hausärzte oder Ärzte sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Also ich kenne inzwischen viele Ärzte, die auch einen Vitamin-D-Wert mit testen, die Omega-3 auf dem Schirm haben und, dass ihr da zumindest gut versorgt seid.
Weil du jetzt auch sagst, Laborwerte, und wir vorher kurz über die Insulinresistenz gesprochen haben, das ist mir vorher auch noch eingefallen, das passt jetzt vielleicht gut dazu, dass wenn derjenige wirklich nach 16 Stunden schon die Frau essen möchte, vielleicht dann auch einmal den HOMA-Index messen lassen, um zu schauen, ist meine Zelle denn überhaupt insulinsensitiv? Habe ich überhaupt die Chance, in den Fettstoffwechsel zu switchen, oder bin ich da voll abhängig von externer Zufuhr, von Push, von extern Energie reinpushen, oder kann meine Energie überhaupt, mein Gehirn überhaupt Energie ziehen? Kann ich überhaupt, funktioniert mein Insulin überhaupt richtig? Und da auch vielleicht den HOMA-Index messen lassen, um zu schauen, ob ich sensitiv bin. Mhm. Und da, das ist wichtig, das wäre ein sehr interessanter Wert, weil der zeigt mir dann, ob ich vielleicht bald Diabetes bekomme. Und wenn ich sehe, mein HOMA-Index ist schlecht, na, dann kann ich eingreifen, damit ich gar nie Diabetes Typ 2 bekomme.
Ja. Typ 2 Diabetes, bin ich auch vollkommen bei dir, ist eine, ich will nicht sagen, hausgemachte Krankheit. Natürlich, wenn jemand mit 85, weil der Pankreas einfach alt ist und die Zellen vielleicht dann aufgebraucht sind, die Beta-Zellen, dass jemand eine Altersdiabetes Typ 2 bekommt, ist verständlich, aber es ist nicht in meiner Welt verständlich, dass 14-jährige Kinder sich Insulin spritzen, weil sie insulinresistent oder eine Diabetes Typ 2 bekommen haben.
Ja, absolut. Und das ist halt wieder Epigenetik. Also das ist Epigenetik. Die Gene sind das Buch und die Epigenetik sind die Kapitel. Und ich kann selber entscheiden, welches Kapitel das ich lese. Und wenn ich vielleicht genetisch bedingt Diabetes in meinen Genen drinnen stehen habe, kann immer noch ich entscheiden, ob ich dieses Kapitel aufschlage oder nicht aufschlage oder ob ich es zulasse.
Jetzt hatten wir gerade den HOMA-Index oder wir hatten jetzt mal kurz den Omega-3-Index. Welche diagnostischen Werte könnte ich denn auf dem Schirm haben, um eine Silent Inflammation zu erkennen?
Also das Erste, was ich auf jeden Fall machen würde, ist eine Darmanalyse, um zu schauen, ob da ein Leaky Gut besteht, ob es da Entzündungen gibt, ob da Rückstände im Darm sind zum Beispiel, ob es da eine Balance ist der Darmbakterien. Also unbedingt eine Darmanalyse machen, wo es auch spezielle Werte gibt, wo man sieht, ist der Darm entzunden oder ist er nicht entzunden. Diese Darmanalysen sind wirklich, wirklich sehr gute Analysen, wo sie auch schon in die Lösung kommen. Also sie beschreiben das dann auch sehr gut, was da das Problem ist, woher das kommen könnte und was man als Lösung vielleicht auch machen könnte. Also unbedingt eine Darmanalyse machen, um zu schauen, besteht ein Leaky Gut. Und einen Laborwert kann ich nennen, das ist der CRP-Wert. Das ist so der Entzündungswert, wo man im Labor sieht, ob der vielleicht hoch ist oder nicht hoch, aber am besten der High-Sensitive-CRP-Wert. Das wird auch in den Spitälern immer mitgemessen, was ja normal ist, dass der zum Beispiel hoch wird nach einer Operation, aber der sollte halt dann Step-by-Step auch wieder runtergehen.
Also falls ihr mal beim Arzt seid und der ist auffällig, ich habe das auch schon erlebt, dass dann zum Beispiel der Arzt, auch hier, das ist keine Einladung auf Schwarz-Weiß malen, aber dass der Arzt dann so den Wert einkringelt und sagt, okay, kommen Sie mal in 3 Monaten wieder, wir beobachten das mal. Also erstens ist die Frage, wer ist denn wir? Ja, also ruft er dich täglich an und hat das im Blick. Deshalb, wenn da was eingekringelt wird, geh dem nach, frage nach. Was könnte eine Ursache sein, dass der Wert erhöht ist? Und jetzt hast du ja in dem Interview schon ganz viele Impulse auch mitbekommen. Ich verlinke dir natürlich auch in den Shownotes noch weitere Ansätze. Ich habe eigentlich für jeden Bereich Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich kostenfreie E-Books. Die sind zwar ein bisschen ausführlich, aber Ne? Gesundheit ist für alle da, da kannst du dich schon mal reinlesen. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit Dominik einmal zusammenarbeiten möchtest oder Kontakt aufnehmen möchtest und noch mehr für deine Gesundheit erfahren möchtest, wie würde das denn vonstatten gehen, Dominik? Wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten und wie würde die Zusammenarbeit aussehen oder wo kann ich noch mehr erfahren?
Also ich habe jetzt die letzten Monate mich von Social Media ein bisschen zurückgenommen, auch ganz, ganz bewusst, weil ich gemerkt habe, dass das halt dann doch irgendwie Stress ist. Ich bin auch von Wien aufs Land gezogen, also ich wohne da wirklich unter dem Berg, mitten in den Bergen am Land, weil ich selber entschieden habe, ich verändere jetzt mein Leben und möchte nicht mehr in dieser Großstadt weiterhin leben. Ich mache Online-Coachings, aber ich vertrete das eher, das wirklich persönlich mit den Leuten zu sprechen. Aber man kann auf jeden Fall auf meiner Homepage www.mindfood.at da auf jeden Fall Kontakt mit mir aufnehmen. Und ich habe schon ganz oft in den letzten Monaten Online-Coachings gemacht, aber bin jetzt auch dabei, mich hier, dort, wo ich hergezogen bin, wo ich ja sehr neu bin, ich wohne da noch nicht so lange, zu kooperieren mit einer Praxisgemeinschaft und dann auch wieder beginnen, persönlich Menschen zu betreuen und persönlich vor der Person zu sitzen und da dann auch Interventionen einzubauen, auch in die Bewegung, ins Training zu gehen. Das heißt, Online-Coaching ist auf jeden Fall möglich. Das ist ja heutzutage wirklich überhaupt kein Problem mehr mit Zoom und Co. Also einfach anrufen oder mir eine E-Mail schreiben.
Das verlinke ich euch natürlich alles unten drunter in die Shownotes. Wenn ihr mit Dominik Kontakt aufnehmt oder vielleicht doch wieder Social Media mehr werden sollte und ihr findet sie, das verlinke ich euch, falls das der Fall sein sollte, dann meine Wert oder mein Wunsch, schätzt das wert. Es ist kostenfreier Content, er ist trotzdem zeitaufwendig. Wir gehen häufig in den Austausch mit der Community, da gerne Frage stellen, liken, abonnieren, teilen, betrifft auch für Podcasts. Wenn ihr das anhört, sagt, hey, das interessiert andere, gerne teilen. Weil das wäre die Wertschätzung auch gegenüber Dominik für den Mehrwert, den sie euch in den letzten 70 Minuten gegeben hat.
Genau, auf Instagram findet man mich dann natürlich unter dominik.greger. Also da einfach gerne mir folgen. Ich habe geplant, jetzt langsam wieder zu starten.
Ja. Also da würde ich mich sehr, sehr wünschen, wenn ihr mit Dominik Kontakt aufnehmt, bestellt liebe Grüße von Carsten, dann weißt du, okay, da war was mit dem Interview oder ihr habt das vielleicht gesehen oder gehört. Dann kann sie das noch viel besser zurückverfolgen und bestellt liebe Grüße dann entsprechend. Dominik, ich danke dir vielmals einmal für den Erfahrungsaustausch, aber auch für die vielen Impulse. Also hört euch die Folge definitiv noch ein zweites, drittes, viertes Mal an. Wird mir tatsächlich inzwischen immer wieder geschildert, dass manche Folgen mehrfach gehört werden, weil einfach so viele Impulse und auch kleine Tipps so mal schnell durchflutschen, dass man die beim ersten Mal gar nicht richtig wahrnimmt. Ja. Danke dir vielmals.
Ja, sehr gerne. Danke, Carsten, für die Einladung. Es hat super Spaß gemacht. Du weißt ja, ich bin ja normalerweise die Interviews führt. Ich tue ja normalerweise die Moderation führen. Es war spannend, auf der anderen Seite zu sitzen. Hat super Spaß gemacht und du hast es echt schön gemacht. Es war sehr, sehr angenehm, mit dir da zu sprechen. Danke dir.
Das freut mich. Vielen lieben Dank. Und dann alles unten drunter anklicken, teilen und dann sehen wir uns bald wieder. Dominik, ich wünsche uns einen wunderschönen Tag. Ciao.
Tschüss.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media. Wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.